Ich begrüße Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Gloria, ganz herzlich zur nächsten Sendung, in der es um das Thema der Versöhnung geht. Ich, die Andrea Marti, freue mich, Sie durch diesen Beitrag begleiten zu dürfen. Versöhnung war in La Salette in Frankreich bei der Marienerscheinung ein zentrales Thema. Diese Thematik prägt auch die Spiritualität der Salettiner. Und so darf Radio Gloria in 7 Teilen eine Sendereihe über die Versöhnung mit dem Salettinerpater Piotr Csaba machen. Heute sind wir beim 2. Teil angelangt und ich begrüße Pater Piotr Csaba bei Radio Gloria ganz herzlich. Guten Tag.
Guten Tag, Frau Martin.
Ja, ich übergebe Ihnen einfach das Wort jetzt für den 2. Teil und wir sind alle gespannt, Pater Piotr Csaba.
Gut, vielen Dank. Ich schlage vor, dass wir mit einem Gebet anfangen, und zwar mit dem Gebet, mit dem wir uns an Maria von La Salette wenden, die ja die Versöhnerin der Sünder ist. Möge sie uns auch auf diesem Weg begleiten als unsere Mutter. Gedenke, Maria von La Salette, der Tränen, die du auf Golgotha für uns vergossen hast. Gedenke auch der Mühe und Sorge, die du beständig auf dich nimmst, damit dein Volk sich in Christus mit Gott versöhnen lasse. Du hast so viel für uns getan, so kannst du uns jetzt nicht verlassen. Deine Liebe macht uns Mut, dich immer wieder zu bitten. Auch wenn wir untreu und undankbar sind, nimm unser Beten an, Mutter der Versöhnung. Öffne unser Herz für deinen Sohn. Erbitte uns die Gnade, ihn über alles zu lieben und so auch dich zu trösten, durch ein Leben zur Ehre Gottes und in der Liebe zu den Menschen. Amen. Mit diesem Gebet haben wir uns eigentlich bewusst gemacht, was wir schon bei der ersten Sendung gesagt haben. Die Versöhnung ist ein Geschenk Gottes. Der Herr hat uns eingeladen, uns mit Gott zu versöhnen, es zulassen, wie der heilige Paulus im 2. Korintherbrief gesagt hat: Lasst euch mit Gott versöhnen. Er hat die Kluft, die entstanden ist durch die Sünde zwischen uns und Gott, uns und den Mitmenschen, uns und der Schöpfung, uns mit uns selber, er hat es aufgefüllt, damit wir jetzt diese Versöhnung wagen. Und sie ist wie eine Brücke zwischen uns, über die wir gehen können, aufeinander zugehen können, um diese Versöhnung zu ermöglichen. Und wenn wir das Evangelium lesen, dann merken wir, die erste Versöhnung mit der alles anfängt, das ist die Versöhnung mit Gott. Johannes Paul II. Hat gesagt, das ist die Grundlage für jede andere Versöhnung, für die Versöhnung mit mir selber, mit den anderen, mit der Schöpfung. Wenn wir sie wagen, dann ist sie wie ein Fundament für unser Leben. Und im Evangelium fällt uns das gerade auf, dass das das Wichtigste ist. Das Schlimmste, was einem Menschen passieren ist, ist eben die Sünde. Die Sünde, sagt der heilige Paulus im Römerbrief, bringt den Tod mit sich. Also wenn wir die Sünde wählen, dann wählen wir eigentlich den Tod, wählen wir die Trennung von Gott, von der Quelle des Lebens. Da wählen wir uns selber manchmal so scheinbare Freuden oder Güter, von denen wir meinen, die können uns dann Glück verschaffen, und im Grunde genommen merken wir, alles ist dann nichts wert. Im Nachhinein kehren wir wieder mal zu Gott zurück. Im Markus-Evangelium 2. Kapitel haben wir diese schöne Geschichte der Heilung von einem gelähmten Mann. 4 Männer bringen ihn zu Jesus. Sie können nicht zu Jesus direkt, weil da ganz viele Menschen rund um ihn da sind. Deswegen Nehmen Sie dann das Dach ab, die Decke schlagen Sie durch und durch diese Öffnung lassen Sie diesen gelähmten Mann hinunter vor Jesus hin. Was macht da Jesus? Alle wissen ganz genau und alle merken, was für ein Problem dieser Mann hat. Aber Jesus schaut nicht nur auf das äußere Problem. Er will zuerst das Problem, das größte Problem der Menschen, nämlich die Sünde, dann ansprechen. Als erstes sagt er zu diesem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Alle empören sich, was soll das, was sagt er da, darf er als Mensch, so sehen sie dann die Pharisäer, die Sünden vergeben. Aber diese erste Handlung Jesu weist uns eben darauf hin, dass das das größte Problem ist. Nicht diese äußere Lähmung, die wir alle merken, sondern, kann man sagen, auch die Lähmung des Herzens. Wenn das Herz gelähmt ist, dann kann es nicht richtig schlagen. Da kann es keine Liebe geben. Dann kann man diese Liebe auch nicht empfangen, weil man sich nicht einmal bewegen kann, nicht einmal öffnen kann für das, was Gott einem schenkt. Also wenn wir in der Tiefe unseres Herzens durch die Vergebung, durch die Versöhnung geheilt werden, da können wir auch das Äußere heilen. Und das macht Jesus auch. Er sagt dann später zu dem Gelähmten, dessen Herz schon geheilt ist: Steh auf, nimm deine Tragbare und geh umher. Und so erkennen wir, dass wir in Jesus Christus, wie wir schon gesagt haben, durch sein Kreuz, durch seine Auferstehung, den Zugang zum Vater haben, die Versöhnung mit Gott. Und ich nehme, viele von uns oder alle von uns haben sich schon für diese Versöhnung geöffnet, beziehungsweise haben das unsere Eltern in der Taufe getan. Sie sind zur Kirche gegangen und sie haben dann einen Priester dann um die Taufe gebeten. Für uns, für ihre Kinder, für die Enkelkinder, in diesem Glauben, in diesem Auftrag, den Jesus den Aposteln gegeben hat: Geht hinaus in die ganze Welt, verkündet das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet, wird versöhnt. Und diese Versöhnung ist geschehen an uns allen. Das war die erste Erfahrung durch die Taufe. Unsere Eltern oder Großeltern, Paten, haben den Glauben bekannt. Wir konnten es als Kinder nicht tun. Aber sie haben diesen Glauben bekannt, sie haben jedem Bösen abgesagt, weil sie gemerkt haben, das Böse zerstört unser Leben. Und dann kam das Weihwasser und diese Worte: Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und in diesem Weihwasser und durch dieses Wort wurden wir alle von jeder Sünde gereinigt, von allen Sünden, die wir begangen haben, aber auch von der Erbsünde, die uns durch die Geburt zuteil geworden ist. Wir sind in eine unheile Welt hineingeboren. Mehr noch, das ist nicht nur das, um dann später diese Versöhnung zu leben. Als Zeichen dafür haben wir ein weißes Kleid bekommen, ein Zeichen der Heiligkeit, der Reinheit. Und dann hat uns dann der Priester mit dem Chrysamöl gesalbt, um zu uns zu sagen: Jetzt wohnt der Heilige Geist in dir. Jetzt wird der Heilige Geist dir helfen, diese Versöhnung, diese Harmonie mit Gott zu leben. Und da haben wir als Zeichen für den Weg eine Taufkerze bekommen. Wir sollen als Kinder Gottes, als Kinder des Lichtes leben, von diesem Licht des Evangeliums her, das Jesus uns geschenkt hat. Mehr noch, der Priester hat auch ein Exorzismusgebet, eine Bitte um Bewahrung vor dem Bösen gesprochen, weil wir immer wieder dann versucht werden, etwas Böses zu tun, und dieses Gebet schützt uns, bewahrt uns von dem, wenn wir dann schwach sind und so weiter und nachgeben wollen, dann spüren wir, dass Gott uns auf der Seite steht. Und mehr noch, um diesen Weg der Versöhnung zu gehen, haben wir noch eine Gemeinschaft, die Gemeinschaft der Kirche, mit auf den Weg bekommen, damit wir in dieser Gemeinschaft miteinander gehen können und diese Versöhnung immer wieder dann wagen. Überlegen wir uns vielleicht jetzt in der Stille, wenn wir die Musik hören, wie lebe ich dann meine Taufe? Was spüre ich noch von dieser tiefen Versöhnung, die mir durch die Taufe zuteil worden ist? Schätze ich das? Spüre ich noch etwas in meinem Leben von dieser Reinheit, von dieser Heiligkeit, die mir damals zuteil wurde, von diesem Heiligen Geist, der in mir wirkt? Denken wir darüber nach.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Piotr Csaba. Das Thema ist Versöhnung. Wir sind heute im zweiten Teil angelangt. Wir haben vor der Musikpause eine schöne Einleitung gehört, und zwar von der ersten Sendung, in der es auch um den heiligen Paulus, 2. Korinther, ging. Lasst euch mit Gott versöhnen. Und die erste Versöhnung ist überhaupt mit Gott. Und das sagt auch der Johannes Paul II., dass das die Grundlage für jede weitere andere Versöhnung ist, dass man grundsätzlich mit Gott versöhnt ist. Und dann hat Pater Piotr Csaba begonnen mit dem zweiten Teil, sprich aus dem Markus-Evangelium mit der Heilung des Gelähmten. Auch hier wieder ging es um die Versöhnung, die erste Versöhnung, also die innere Versöhnung und dann die äußere Versöhnung durch die Taufe, dass wir eigentlich ganz rein waren, und man sagte durch die Taufe das Böse komplett ab. Und jetzt freue ich mich auf die weiteren Ausführungen, Pater Piotr Csaba.
Schön wäre es, wenn wir wirklich auch diese Taufe in ihrer ganzen Tiefe leben würden. Aber wir merken, dass wir immer wieder versagen, dass wir immer zum Bösen geneigt sind, dass immer wieder unsere Beziehungen in Brüche gehen, diese Beziehungen zu Gott, zu den anderen, zur Schöpfung, zu uns selber. Grund dafür, dass es eben diese Sünde, diese erste Abwendung von Gott, und dann, dass wir dann dadurch, wie Gott uns gesagt hat, auch diese ursprüngliche Heiligkeit verloren haben. Und wir sind gebrechlich, wir sind schwach, wir sind geneigt zur Sünde. Wir müssen sie nicht tun, aber diese Schwäche ist dann in uns vorhanden und wir versagen immer wieder. Und machen wir eigentlich tagtäglich diese schmerzliche Erfahrung, dass wir sündigen, oder wir erfahren auch schmerzlich die Sünde der anderen, wenn wir dann von ihnen verletzt werden. Diese Situation ist zu akzeptieren zuerst mal, und Jesus zeigt uns immer einen Weg aus dieser Situation. Er will uns diesen Weg aus dieser Situation hinaus zeigen, nämlich durch diese barmherzige und verzeihende Liebe Gottes. Der heilige Ambrosius hat uns ganz schön gesagt: In der Kirche gibt es das Wasser und die Tränen, das Wasser der Taufe und die Tränen der Buße. Von der Taufe haben wir bereits gesprochen, so wollen wir uns jetzt dann mehr diesem Thema, diesen Tränen der Buße, dem Sakrament der Versöhnung widmen. Gott kommt uns mit seiner verzeihenden Liebe entgegen. Und wenn wir ihm entgegenkommen mit den Tränen der Buße, mit der Reue, Tränen der Reue, dann wird er uns immer wieder und immer neu mit offenen Armen aufnehmen. Aber eben, hier spüren wir, wir haben ein Problem, besonders heute in unserer Zeit. Ich will hinweisen auf einige Probleme, die uns schwierig machen, diese Versöhnung mit Gott, die sind jetzt in unserer Zeit allgegenwärtig. Die hat schon vor 100, beinahe 75 Jahren auch Maria in La Salette angesprochen. Ich meine, das Problem heute ist nicht das, dass die Menschen vielleicht wenig zur Beichte gehen, wenig das Sakrament der Versöhnung in Anspruch nehmen. Das Problem ist viel tiefer, nämlich das Problem ist das Bewusstsein von Sünde. Die Menschen sagen einfach ganz, ganz, ganz einfach, ich habe keine Sünde, was soll ich denn beichten? Und schon Papst Pius XII. Sagte, die Sünde des Jahrhunderts ist der Verlust des Bewusstseins von Sünde. Also wir haben dann offenbar ein Problem, dass wir kein Gespür mehr für die Sünde haben. Und das beginnt einfach damit, dass wir Gott als Gott oft nicht anerkennen. Als Gott, als unseren Vater, als unseren Schöpfer. Das hat auch Maria in La Salette gesagt, dass die Menschen sich Gott nicht unterwerfen wollen, hat sie so wortwörtlich gesagt. Das heißt, sie wollen ihn nicht als ihren Schöpfer und Vater anerkennen. Wenn wir Gott als die letzte auch Instanz, wenn ich so sagen darf, betrachten dann oder eben nicht sehen, dann können wir auch nicht von der Sünde reden, weil von der Sünde reden wir eben in der Beziehung zu Gott. Dann berufen sich oft dann die Menschen auf ihr Gewissen, wo sie auch meinen, so mit meinem Gewissen, so wie es gebildet ist, kann ich selber entscheiden, also ich muss das meinem Gewissen überlassen und so weiter. Die allgemeinen Normen und Prinzipien gelten nicht. Also ich habe mein Gewissen, so wie es ist, also kann ich auch entscheiden. Aber wir wissen, man kann auch ein irrendes, ein schwaches Gewissen haben, das man nicht bildet und dann ist das Problem gleich. Vieles betrachtet man nicht mehr als Sünde. Dann kommt das Problem des Säkularismus, etwas, was weltlich ist, profan. Wir versuchen, unser Leben zu führen, aber ohne Gott. Wir verneigen nicht, dass er existiert oder nicht existiert. Wir, das beschäftigen uns mit Gott eigentlich nicht. Wir leben sozusagen neben Gott. Also er hat eigentlich mit meinem Leben nichts zu sagen. Dann sagen manchmal oft die Menschen oder gewisse auch Theologen, eigentlich nicht der Mensch als Person ist schuldig, sondern die ganze Gesellschaft. Also die ganze Gesellschaft ist eigentlich schuldig. Alle Menschen sollen dann etwas tun. Wir merken das zum Beispiel, wenn wir gewisse Probleme in der Welt sagen, zum Beispiel Hungersnöte oder Krieg, dann oft sagen wir, die Regierung soll etwas machen, der Staat soll etwas machen. Und da vergessen wir ganz schnell, dass wir gefragt sind als Einzelne, dass wenn ich jetzt Frieden lebe in meiner Umgebung, da habe ich schon zu diesem Weltfrieden auch beigebracht. Wenn ich heute einem Menschen begegne, der mich braucht und ein wenig Liebe gebe oder etwas spende, dann habe ich schon etwas getan. Ich muss nicht warten, bis das die anderen machen. Aber eben, es ist so ganz einfach zu sagen, die anderen sind schuld oder alle sind schuld, also im Grunde genommen niemand. Dann ist es auch oft, dass viele Menschen sagen, jetzt brauchen wir keine Religion eigentlich, brauchen wir keine Moralprinzipien mehr, wir können ohne sie kommen. Alles hängt von den Umständen an. Also es kommt darauf an, wie es kommt, unter welchen Umständen, wer es getan hat, was das alles beeinflusst hat und so weiter. Und letztendlich entschuldigt man sich, wo man dann selber auch schuldig ist. Andere sagen auch noch, ja, die Sünde ist schon vorhanden, weil wir das Böse sehen, weil wir es zu spüren bekommen. Aber man weiß im Grunde genommen nicht, woher sie kommt, wer sie begeht. Oder letztendlich gibt es auch so ein Gefühl, dass man dann, es gibt eigentlich keine Sünde. Alles, was wir da erfahren, das sind nur krankhafte Schuldgefühle, das sind bloß Übertretungen von gesetzlichen Normen, Vorschriften, aber das hat mit Gott, das hat mit der Sünde nichts zu tun. Eigentlich dürfen wir davon nicht reden, sagt man manchmal. Vor der ersten Kommunion dürfen wir zum Beispiel die Kinder nicht zur Beichte einladen oder selten, weil das wäre ihnen zu viel. Also wir können ihnen auch kein schlechtes Gewissen machen, dass sie etwas dann getan haben oder was die Sünde überhaupt ist, da müssen wir ihnen jetzt nicht sagen. Und das ist dann völlig falsch. Ich habe dann eine ganz schöne Erfahrung gemacht, eben auch mit Kindern, die schon in der zweiten Klasse der Primarschule auch zur Beichte gekommen sind und habe dann so ganz schön Eindruck gehabt, dass sie viel besser wissen, was eine Sünde ist, wo sie dann gesündigt haben, manchmal als die Erwachsenen selbst. Fragen wir uns heute, wie sehen wir persönlich dann die Sünde? Wo haben wir dann Probleme mit dieser Versöhnung mit Gott? Wo spüren wir dann vielleicht nicht, dass wir was falsch gemacht haben, dass etwas eine Sünde ist? Oder wo spüren wir es nicht mehr? Ich habe mal ganz schöne Erfahrung auch gemacht mit der Beichte. Jemand ist gekommen und hat gesagt, ja, eigentlich weiß ich nicht, was ich zu beichten habe. Ich im Grunde genommen lebe ich dann gut und alles ist okay. Und dann haben wir miteinander gesprochen und zeigte sich, dass es doch das eine oder das andere zu beichten war. Und das später, das Schöne war, diese Person kommt jetzt regelmäßig auch zur Beichte. Es hat eben damit angefangen, ja, zuerst mal, ich habe keine Sünde, und dann später hat diese Person dann gemerkt, ja doch, also wenn man ganz genau dahinter geht und schaut, wie mein Leben aussieht, dann kann man wieder zu Gott finden. Fragen wir uns jetzt, wenn wir dann Musik hören, wo habe ich selber persönlich Schwierigkeiten mit der Beichte? Oder wenn ich jetzt einfach sagen kann, es tut mir gut, es ist etwas Schönes, dann danke ich dann einfach Gott dafür, für dieses Geschenk, das er mir gemacht hat.
Wir sind zurück in der Sendung mit Pater Piotr Csaba. Wir sind im zweiten Teil und das Thema ist Versöhnung. Wir haben vor der Musikpause gehört, dass wir einfach Menschen sind, die geneigt sind zu sündigen. Das Zitat von Papst Pius XII. Ist der Verlust des Bewusstseins der Sünde. Das ist eigentlich das Hauptproblem, das wir in dieser säkularisierten Welt haben. Und so übergebe ich Ihnen das Wort für die weiteren Gedanken, Pater Piotr Csaba.
Schön, wir möchten jetzt von der Seite Gottes auch diese Versöhnung dann angehen. Wir wollen ein wenig nachspüren, was geschieht dann im Herzen Gottes, wenn wir die Versöhnung wagen. Wir haben ganz schöne Gleichnisse in der Bibel, die wollen wir dann das eine oder das andere ansprechen, um dann später in der nächsten Sendung mal uns ganz konkret und so ganz praktisch mit dem Sakrament der Versöhnung auseinanderzusetzen. Aber ich finde, es ist nötig, dass wir einfach nicht nur von außen her darauf schauen, sondern wirklich auch versuchen nachzuspüren, was geschieht im Herzen Gottes, wenn ein Mensch sich versöhnen lässt. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 15, da haben wir dann zwei ganz schöne Gleichnisse vom verlorenen Schaf, vom verlorenen Drachme und dann haben wir auch das große Gleichnis vom barmherzigen Vater. Es lohnt sich dann mal, alle dann zu lesen im Lukas-Evangelium 15, Kapitel 15, um dann zu schauen, nicht nur einfach das Äußere, was da die Menschen auch alles tun und wie sie sich benehmen, sondern vor allem auf das Herz Gottes zu schauen. Jesus erzählt uns von einem Hirten, der viele Schafe hatte, und dann plötzlich merkte er, der Hirt, eins davon ist verloren. Normalerweise, als die Juden das gehört haben, haben sie große Augen gemacht. Haben sie vielleicht gedacht, jetzt spinnt er, also wortwörtlich. Kein Hirt würde einem verlorenen Schaf nachgehen. Erstens, dieses Schaf, er müsste dann halt diese 99 allein lassen, ohne Schutz. Und das würde überhaupt nicht gehen, weil die sind viel wichtiger als das eine, das jetzt verloren ist. Und zweitens, er wusste ganz genau, wenn ich jetzt das verlorene Schaf zurück zur Herde bringe, dann ich darf jetzt nicht einfach dieses Schaf so lassen in der Herde und heilen lassen, sondern ich muss diesem Schaf sogar Beine brechen. Wozu denn? Dass dieses Schaf nicht den anderen Schafen einen Weg eben hinaus von der Herde zeigt. Es scheint so brutal zu sein, aber es ging um den Schutz auch für die anderen. Und da plötzlich sagt Jesus etwas einfach Verrücktes für die Hirten, für die Menschen von damals. Gott ist anders. Er lässt diese 99 Schafe in der Steppe zurück. Er lässt sie allein. Und was tut er? Er geht hinaus und sucht und sucht und sucht, bis er das eine verlorene Schaf findet. Das ist unglaublich. Man kann sich vorstellen, wie viel Sorge, wie viel Schmerz es im Herzen dieses Hirten gibt, der alles tut, um dieses eine Schaf zu finden. Das Wahnsinnige, was Jesus sagt, wenn er es findet, er schlägt es nicht, er nimmt voll Freude, das ist unglaublich, er nimmt voll Freude dieses Schaf auf die Schultern und kommt mit diesem Schaf nach Hause. Diese Zärtlichkeit Gottes, diese wahnsinnig große Liebe, dieses Schaf wurde wieder gefunden, dieses Schaf darf wieder zurück zur Herde. Dieses Schaf da wieder nach Hause. Wenn wir uns das vorstellen, was Gott alles tut, um mich zu finden, um mich zurückzubringen zur Herde der Kirche, das ist einfach unglaublich. Aber das ist nicht alles. Jesus sagt etwas noch Unglaubliches. Das verlorene Schaf wurde gefunden, es ist jetzt da bei der Herde und der Hirt macht jetzt ein Fest. Er lädt dann seine Freunde, Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe mein Schaf wiedergefunden, das verloren war. Und da sagt Jesus etwas Gewaltiges in diesem einen Satz im Lukas Evangelium Kapitel 15. Ebenso wird auch im Himmel mehr Freude herrschen über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Ich sage das manchmal so schön, wenn ich Gott Freude machen will, mehr noch, wenn ich einfach dem ganzen Himmel, allen, die dort sind, Gott, den Engeln, den Heiligen, Freude machen will, dann lasse ich mich versöhnen, dann lasse ich mich finden. Ich weiß, dass es für uns Menschen unvorstellbar ist, weil wir immer etwas verdienen wollen, weil wir immer etwas leisten wollen. Und hier können wir uns nur öffnen, können wir es nur zulassen, dass der gute Hirte uns findet, dass Jesus uns auf die Schulter nimmt, dass Jesus uns zurück zum Vater trägt, mehr noch, dass wir mit ihm wirklich feiern dürfen. Das andere Gleichnis ist auch ganz schön vom barmherzigen Vater. Gott, mit dem Vater ist eben Gott gemeint, er gewährt uns unsere Freiheit. Wie schmerzlich musste dann für den Vater sein, den jüngeren Sohn gehen zu lassen, ihm auch das Erbe zu geben. Wenn man schon das Erbe verteilt, dann sind jene, die das hinterlassen haben, tot. Aber der Vater lebt. Und der Sohn sagt damit, du bist für mich wie tot. Ich will meine Freiheit. Ich will von dir nichts mehr wissen. Ich will jetzt mein Leben genießen. Aber auch mit deinem Geld. Also das ist dann etwas Verrücktes, wenn wir uns das einfach vorstellen in unseren dann auch menschlichen Beziehungen. Aber Gott lässt das zu. Gott lässt das zu. Er sagt nicht, du musst bleiben, du musst das oder jenes machen, ich weiß es besser, es tut dir das besser, wenn du so oder so machst. Er lässt ihn gehen. Aber das ist nicht alles. Er lässt ihn gehen, aber wenn wir dann ganz genau dieses Gleichnis lesen, er wartet immer auf ihn. Er weiß, wenn da irgendwas passiert, wenn irgendwas nicht gut geht, du hast immer dann die Möglichkeit zurückzukehren. Die Tür meines Hauses ist immer offen. Und wenn wir jetzt genau diese Szene betrachten, wie der verlorene Sohn zurückkehrt, dann merken wir, das Erste, was der Vater tut, er läuft ihm entgegen. Er geht nicht, er läuft ihm entgegen. Das heißt, er musste schon auf der Straße sein, er musste ihn schon von Weitem sehen. Und mit offenen Armen läuft er auf ihn zu. Damals hat das kein Vater als Haupt des Hauses gemacht. Der Sohn oder die anderen, die etwas angestellt haben, müssten selber kommen. Aber im Herzen Gottes gibt es so viel Freude, im Herzen Gottes gibt es so viel Hoffnung, so viel Erbarmen, dass er sich nicht zurückhalten kann. Er muss diesen Menschen entgegenlaufen, ihn in die Arme nehmen, küssen. Das ist diese ganze Zärtlichkeit, es gibt keine Vorwürfe, es gibt einfach nichts. Reine Liebe, reine Zärtlichkeit, reine Vergebung. Und reine Versöhnung mit dem Vater. Und alles, was der Vater dann sagt, das beste Gewand, die ganze Würde, bekommt der Mensch zurück. Er darf wieder Kind Gottes sein. Der Ring, Zeichen der Macht, dass er wieder wirklich auch der Sohn von diesem Vater ist. Die Schuhe an den Füßen als Zeichen, dass wir nicht mehr Sklaven sind, Sklaven der Sünde, sondern wirklich Menschen, die frei sind und wieder großes Mahl und wieder große, wahnsinnig große Freude, weil der Sohn tot war und lebt wieder. Er war verloren und ist wieder gefunden worden. Das ist diese Freude des Herzens Gottes, die er erfahren kann, wenn wir zurückkommen, wenn er uns vergeben hat, wenn er uns vergeben kann, wenn er uns seine volle Liebe zeigen kann. Wenn wir das erfahren, wenn wir das wirklich auch ein wenig nachspüren, dann verschwindet, meine ich, fast ganz oder wenigstens im größten Teil jede Angst vor Gott, dass er mich straft, dass er mir jetzt einfach große Buße gibt oder dass ich das alles gut machen soll und so weiter. Wir können in die Arme des Vaters fallen. Wir dürfen ihm begegnen, weil er barmherzig ist. Das ist das Schöne. Auf diesem Weg der Bekehrung dürfen wir dem Vater in die Arme fallen, dürfen wir wieder an seinem Herzen sein, dürfen wir diese wahnsinnig große Freude auch erfahren, die wir durch diese Vergebung, durch diese Versöhnung eigentlich auch Gott geschenkt haben. Wenn wir dann diese Versöhnung mit Gott wagen, dann merken wir, es geht nicht bloß um Bekenntnis, es geht nicht nur bloß um eine Abrechnung mit Gott, dass wir dann uns schön waschen lassen, sondern es geht wieder um unser Herz. Das soll die Entscheidung unseres Herzens bedeuten. Ich will mich mit Gott versöhnen. Ich will jetzt mich ganz nach ihm ausrichten, ihm ganz zuwenden, all dem Bösen, all dem, was war, will ich jetzt absagen. Darauf will ich nicht einmal blicken. Ich will nicht zurückblicken auf das, was war, weil Gott mich reinigt und Gott mir ein neues Leben schenkt, neue Hoffnung. Also ich will jetzt dann mit ihm gehen. Ich will jetzt auf seine Hilfe hoffen, auf ihn schauen, auf seine Gnade und jetzt wirklich etwas Neues wagen, mein Leben mit ihm ändern. Vielleicht finden wir dann auch unter der Woche Zeit, um diese Gleichnisse dann zu lesen und versuchen wir, so wie wir sind, ohne irgendwelche Worte, mal unseren Kopf an das Herz Jesu, an das Herz des Vaters zu legen, in seine Arme zu fallen und zu spüren, es ist gut so. Ich darf hier sein, wie ich bin. Ich darf auch mit meiner ganzen Not, mit meiner Schwäche, mit meiner Sünde hier in den Armen des Vaters sein. Versuchen wir vielleicht in wenigen Augenblicken der Stille das auch zu erfahren. Gott bitten, dass er uns das schenkt, diese Erfahrung, die er auch dem verlorenen Sohn geschenkt hat. Und so für diesen Weg erbitten wir auch den Segen Gottes, dass wir wirklich auch spüren, dass er es immer gut mit uns meint. Der Herr sei mit euch
und mit deinem Geiste.
Es segne und behüte euch auf all euren Wegen, der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Herzlichen Dank, Pater Piotr Csaba, für diesen schönen zweiten Teil. Und ich wünsche Ihnen und einfach allen Salettiner eine gottinnige Zeit. Und wir freuen uns schon auf den dritten Teil der Sendereihe Versöhnung. Herzlichen Dank, Pater Piotr Csaba.
Vielen Dank auch Ihnen. Ihnen allen noch einen schönen, gesegneten Tag.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe und ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen einfach gelingt, Ihr Herz zu öffnen und sich in der kommenden Zeit mit den Gleichnissen aus dem Lukasevangelium 15 zu befassen und dass es Ihnen auch gelingt, einfach sagen zu können, ja, ich bin sündig, ich habe Verfehlungen begangen, aber ich darf mein Kopf an das Herz von unserem Herrn legen. Und er ist barmherzig und er liebt mich so, wie ich bin. Das wünsche ich Ihnen ganz von Herzen, liebe Zuhörerschaft. Und ich, die Andrea Marti, verabschiede mich von Ihnen allen und ich wünsche Ihnen einfach gute Gesundheit und bleiben Sie gesund.